Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich freue mich, dass wir heute Morgen hier versammelt sein dürfen und gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen dürfen. Ich freue mich, ein Wort mit euch zu teilen, was mich persönlich in dieser Woche nochmal beschäftigte und worüber ich mich sehr freute, dass es einfach zu mir gesprochen hat. Und ich möchte euch teillassen von dem, wo Gott mich persönlich angesprochen hat und zu mir gesprochen hat. Wie Paul schon sagte, wir haben heute den Palmsonntag, oder die Kinder haben es uns schon vorgesagt. Ich hoffe, dass jeder Einzelne von uns es bewusst in diese Woche schon hineingegangen ist, dass wir den Text schon gelesen haben, dass wir schon mittendrin sind im Geschehen, was uns erwartet. Dafür schreiben wir es ja immer wieder auch in unsere Infogruppe. Und wir wollen uns wirklich als erstes mit dem Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, beschäftigen, wo wir nochmal sehr ausführlich beschrieben bekommen haben von Lukas, der genau studiert hatte, das Leben Jesu, der nicht selbst Augenzeuge war, aber sehr viele Informationen gesammelt hatte und es uns dann wirklich auch zurückgelassen hat. Und der Herr hat ihn gebraucht als dieses Werkzeug, diesen Arzt. Und wir lesen davon, dass Jesus als König in Jerusalem einzog. Ich habe die Predigt genannt, Einzug des Königs in Jerusalem. Ich habe drei Punkte mitgebracht und ich habe sie so beschrieben: der Anspruch des Königs auf Anerkennung, der Anspruch des Königs auf Besitz und der Anspruch des Königs auf Gericht. Wir werden dann die Texte auch dazu lesen. Der Evangelist Lukas berichtet uns ab Ende von Kapitel 9 von dem Ziel Jesu, nach Jerusalem zu reisen. Das war sein Endziel, wo er hin wollte. Er war vorher schon sehr oft da gewesen, aber nun war das eine sehr bewusste Reise, die vor ihm stand. Sein Endziel war, für uns Menschen Rettung zu erwirken durch seinen stellvertretenden Tod auf Golgatha. Und jetzt, 10 Kapitel später, kommt Jesus in Jerusalem an. Natürlich war er schon oft da gewesen und gerade auch als frommer Jude war er sehr oft in Jerusalem, weil sie haben ja einige Jahresfeste gehabt und sind immer wieder nach Jerusalem gereist, um sie dann auch zu feiern. Er tat das bereits als Kind. Damals wurde er mitgenommen von seinen Eltern. Aber uns ist allen klar, dass diese Reise nach Jerusalem anders ist als alle anderen Reisen davor. Und dieser Einzug in Jerusalem ist anders als alles, was diese Stadt Jerusalem je gesehen hat. Jesus zieht als der verheißene König in Jerusalem ein. Wir sehen im heutigen Text drei Aspekte, wie ich gerade schon sagte, von Jesus als König. Und erstes habe ich den Punkt überschrieben, ihr seht das auch im Wochenblatt, der Anspruch des Königs auf Anerkennung. Der Anspruch des Königs auf Anerkennung. Ich habe diesen Text aus dem Text herausgegriffen, um einfach auch die Bedeutung ja höher zu stellen, dass diese Aussage die wichtigste ist von allen drei, die mir zumindest jetzt aktuell so vorkommt und scheint. Lass uns diese Verse lesen, Verse 37 bis 40. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Dieser Abschnitt beschreibt Jesu triumphalen Einzug in Jerusalem am Palmsonntag. Es ist eine der wenigen Begebenheiten im Leben Jesu, die in allen vier Evangelien wir finden. Alle vier Evangelisten haben darüber berichtet. Und es ist sehr spannend, das dann zusammen zu lesen, was jeder Einzelne doch was besonders unterstrichen hat. Aber alle vier haben darüber berichtet. Es war etwas sehr Besonderes. Durch diesen Einzug präsentierte Jesus sich für das Volk Israels als ihr Messias und er offenbarte sich als Sohn Gottes. Die ganze Menge der Jünger lesen wir hier in unserem Abschnitt. Zweifellos waren viele dieser Menschen nicht wirklich seine Jünger, aber wir lesen hier die ganze Menge der Jünger. Wir wissen nicht, und historisch ist es nicht festgehalten, wie viel Tausende von Menschen an diesem Tag, zu Palmsonntag, hier unterwegs waren nach Jerusalem. Aus vielen Städten Israels und den Ländern kamen die Juden für diese Woche, um das Passa zu feiern. Sie kamen nach Jerusalem und es waren zigtausende unterwegs und haben dieses Fest miterlebt. Die Straßen waren überfüllt von Menschen. Aus Johannes 12, Verse 17 und 18 erfahren wir, dass insbesondere die Nachricht von der Auferstehung des Lazarus viele bewegt hatte, zu kommen, um Jesus zu sehen und sicher auch, haben sie gehofft, auch den Lazarus zu sehen, den Jesus auferweckt hatte. Das war nämlich sehr bekannt geworden von den vielen Wundern, die Jesus getan hat, aber das war nochmal wirklich was Besonderes, dass Jesus Lazarus auferweckte aus dem Grab. Jesus lässt sich von seinen Anhängern feiern und zujubeln, da die Zeit wirklich gekommen ist. Im Vers 38, nochmal lese ich diesen Vers, und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und diese Aussage kommt uns bekannt vor. Wir haben schon gerade etwas davon gehört. In Lukas 2 lesen wir auch schon dieses Singen von den Engeln, dieses Zurufen. Etwas anderes ist hier aber in dieser Aussage. Es ist ein Zitat aus Psalm 118, Vers 26. Und dieses Wort, das vom Messias spricht, wird auf Jesus angewendet. Jesus ist dieser verheißene Messias. Er ist der König, der im Namen des Herrn kommt, wie es in diesem Psalm heißt. Er ist es, der im Namen des Herrn kommt. Nun ist es geschehen. Die Verheißung geht in Erfüllung. Und das wiederum bedeutet, dass sich alle Verheißungen, die mit diesem Messias zusammenhängen, sich erfüllen werden. Und das macht Hoffnung für das Volk Israel, als erstes, die da vor Ort sind. Wir lesen im Vers 38 auch von diesem Frieden, der da kommt, im Himmel. Das hebräische Wort vom Frieden ist uns allen bekannt als Shalom. Es ist der wichtigste Gruß im Nahen Osten. Wenn immer die Bibel von Frieden spricht, ist nicht nur eine Abwesenheit von Konflikten und Gewalt gemeint, sondern Friede, Shalom, bedeutet umfassendes Wohlergehen. Friede bedeutet, dass es uns allen in jeder Hinsicht gut gehen wird. Kann es hier möglich sein auf dieser Erde? Interessant, dass hier steht im Himmel. Und hier, ich glaube, dass genau das hier gemeint ist, wenn Jesus bald sein Opfer bringen wird, wird es diesen Frieden geben zwischen dem heiligen Gott und uns Sünder. Er bringt das Opfer sich selbst und schafft Frieden zwischen dem heiligen Gott und uns. Und unser Gott, unser heiliger Gott ist nicht mehr, der uns straft, sondern Jesus hat den Frieden gebracht. Wir haben Frieden mit dem Gott. Wir dürfen mit Gott per Du sein und wir haben eine Beziehung zu dem Heiligen Gott. Dass diesen Frieden, der ist verheißen und Jesus wird es bald geschehen. Er wird bald diesen Frieden uns bringen, weil er selber als Opferlamm ja ans Kreuz geht. Nochmal Vers 38. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und genau so können wir diesen Einzug des Königs uns vorstellen, wo so viel Jubel da ist. Er erhebt den Anspruch, der wahre König und der Messias zu sein. Unter seiner Herrschaft gibt es wirklich wahren Shalom, Frieden. Und den dürfen wir heute schon in unseren Herzen tragen, wenn wir Jesus aufgenommen haben in unser Herz. Wir dürfen uns freuen, dass dieser Friede, wie ich schon sagte, wir heute schon haben dürfen. Wir dürfen uns freuen auf die Ewigkeit mit Gott. Ergänzend zu Vers 38 schreibt uns Matthäus in Kapitel 21, Vers 9, Matthäus 21, 9, und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, rief und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Hosianna, mehr als Jubelruf, die Menschen streuen Palmzweige und legen ihre Kleider aus, als Zeichen der Unterwerfung unter einen König. Sie schreien Hosianna, was bedeutet Hilf, Herr, oder Herr, rette, bedeutet. Es ist ein Ruf der Hoffnung, dass Jesus sie von der Unterdrückung befreit, was er auch tut. Aber anders, als sie es erwarten, nämlich durch das Kreuz und nicht durch das Schwert. Aus dem messianischen Titel Sohn Davids wird deutlich, dass die Volksmenge den messianischen Anspruch Jesu anerkannte. Und dafür spricht auch die Verheißung im Buch Zacharia 9, Vers 9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und diese präzise Erfüllung dieser messianischen Prophezeiung kann den jüdischen Volksmengen nicht entgangen sein. Denn sie reagierten mit Lobesrufen und Ehrentiteln, die nur den Messias gebührten. Sie erkannten genau die Erfüllung dieser Prophezeiung und das gab ihnen diese Sicherheit, dass sie wirklich den Messias jetzt vor Augen haben und dem sie folgen dürfen auf dem Weg nach Jerusalem. Die Jünger preisen Jesus lautstark für seine Wunder und für seine Machttaten, die er gerade in den letzten 3 Jahren ganz besonders getan hat. Und sie jubeln, sie freuen sich. Die Predigt fordert uns aber auch auf, in der heutigen Zeit vom Bekenntnis zu Jesus nicht abzuhalten, wenn wir Widerstand erfahren. Vers 39 lesen wir, und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Während die Menge jubelt, fordern die Pharisäer Schweigen. Jesus betont, dass sein Lobpreis unaufhaltsam ist. Er sagt in Vers 40, und er antwortet und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Eine kurze Anwendung für uns, was diesen Punkt angeht, der Anspruch auf Anerkennung oder auch Anbetung. Im Psalm 33, Verse 1 bis 3 heißt es, jauchzt dem Herrn, ihr Gerechten, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang, preist den Herrn mit der Laute, Lob singt ihm auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, spielt gut mit Posaunenschall. Liebe Sänger, liebe Musiker, ihr habt einen großartigen Auftrag. Und wir freuen uns, dass ihr uns immer wieder mitnimmt in diesen Lob und Anbeten Gottes. Er ist es würdig. Nun, das Singen und dass es laut dann auch wird, können die Techniker euch helfen. Da haben wir nicht das große Problem. Aber es ist ein weiteres Problem hier. Und hier heißt es, jauchzt dem Herrn, ihr Gerechten, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Und das ist eine Herausforderung, 24 Stunden pro Tag mal 7. Gerecht und aufrichtig zu leben, damit man dann hier auf diese Bühne kommen kann und dem Herrn singen kann und den Gesang anleiten kann. Und das ist eine große Herausforderung. Das ist eine Herausforderung für euch und die wir hier vorne stehen und Gottes Wort weitergeben. Für uns alle gilt der Aufruf in Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis und er schreibt an die Gläubigen, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Unser Retter Gott möchte, dass wir die freudigsten Menschen in dieser Welt sein sollten. Wir haben Jesus als Retter kennengelernt. Wir haben den größten Grund, wirklich uns zu freuen. Wir haben unseren Retter kennengelernt. Wir dürfen heute schon mit ihm leben und wir dürfen uns freuen auf die Ewigkeit. Und nichts in dieser Welt kann diese Freude trüben. Ja, es gibt, wie ich sage, Krankheit, Verlust beim Sterben eines Angehörigen und vieles mehr. Aber diese Freude am Herrn, um die es hier geht, die wir alle Zeit haben sollen, die kann das alles nicht wegnehmen. Und deswegen dürfen wir wirklich uns auszeichnen in dieser Welt als die Freudigsten. Und deswegen haben auch damals, aber auch wir heute wirklich den Grund, Gott zu loben und zu preisen. Ich bin mir sicher, dass die besten und besondersten Lieder wirklich Christus groß machen und wenn wir über ihn singen und wir werden in der Ewigkeit ihm auf ewig loben und preisen. Aber lasst uns das hier schon tun. Und da, wo wir nicht musikalisch sind, lasst es uns diese Freude durch unser Herz ausdrücken, weil wir mit ihm bewusst leben, weil wir ihm vertrauen, dass uns nicht erdrückt, sondern wir freuen uns mit und singen mit. Tun zumindest so, dass wir auch singen, wenn man uns anschaut. Nicht einfach schweigen, lasst uns wirklich dem Herrn singen. Er hat den Anspruch, dass wir ihn loben und preisen. Nicht nur damals das Volk, sondern wir heute. Kommen zum zweiten Punkt, der Anspruch des Königs auf Besitz. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe ihn so genannt, diesen Punkt. Gott gehört einfach alles. Wir werden in der Geschichte besser verstehen, was ich damit meine. Der Anspruch des Königs auf Besitz. Lass uns erstmal die Verse 28 bis 36 lesen in Lukas 19. Und nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht zu ihm, der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Der Weg von Jericho nach Jerusalem war ein steiler Aufstieg mit 1000 Metern Höhenunterschied auf etwa 27 Kilometer. Wir lesen Vers 29, und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam. Hier in Bethanien, das etwa 3 Kilometer östlich des Jerusalems Tempels lag, hielt Jesus sich oft während seiner Besuche in Jerusalem auf. Das war das Heimatdorf von Maria, Martha und Kinder. Wer wohnte noch da? Lazarus, genau. Die 3 Geschwister. Und da weilte Jesus sehr oft. Da, wo er Jerusalem besuchte und sonst. Und gerade zuletzt hat er dieses große Wunder da getan. Und nun sagt Jesus, Vers 29 und 30, und es geschah, als er in der Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er 2 seiner Jünger und sprach, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat, bindet es los und führt es her. 2 seiner Jünger bekommen einen extra Auftrag, für ihren Herrn ein Füllen, einen Eselfüllen zu finden. Eine Frage an dich, liebe Oma und Opa, Mama und Papa, Kind, Teenie oder Jugendlicher. Kennst du deinen Auftrag von Jesus heute für dich? Welchen Auftrag hat Jesus genau heute für dich? Hast du ihn heute Morgen schon gefragt, was sein Auftrag für dich war? Die 2 Jünger bekamen den Auftrag, ein Füllen, Eselfüllen zu finden im Nachbardorf. Was war der Auftrag Jesu heute für dich? Hast du ihn gefragt? Die Antwort kann sehr unterschiedlich sein. Höre aufmerksam auf die Predigt, damit du am Nachmittag die Predigt mit deinen Enkeln nochmal durchsprechen kannst. Sie sind gerade jetzt zur Kinderstunde und du kannst ihnen nachher das genau erzählen. Aber wenn du diesen Auftrag bewusst erlebst, hörst du anders zu, machst dir vielleicht noch ein paar Notizen, damit du diesen Auftrag ganz genau heute Nachmittag erfüllen kannst. Oder auch im Laufe der Woche. Oder zu dir als Eltern kann es sein, dass der Herr gesagt hat, höre genau zu, damit du danach genau lebst in der Woche. Denn die Kinder, die saßen auch hier vorne und haben mitgehört, haben sich Notizen gemacht und die werden ganz genau aufpassen, ob du dann genau danach lebst. Und die werden dir auch nichts verzeihen, wenn du etwas anders lebst. Die werden es dir vorhalten. Sie haben gutes Gedächtnis und werden gut aufpassen. Und wehe, du lebst anders, als du das im Gottesdienst gehört hast. Und lieber Jugendlicher, sei dir bewusst, dass deine Freunde beobachten dich genau, wie du hinhörst. Ob du Notizen machst zu der Predigt oder ob du in deinem Handy bist und dein eigenes Programm hast. Liebe Geschwister, was denkt ihr, was haben diese 2 Jünger sich gedacht, als sie kurz danach erlebten, diese Tatsache, dass es genau so passte, dass sie genau dieses Esel mit dem Mutter sozusagen Mutteresel und diesen kleinen Esel da fanden. Und das ganz genau das, was Jesus gesagt hatte, sie werden fragen und, dass sie das so ganz genau erlebt haben. Das muss für sie was Besonderes gewesen sein, dass sie das so erlebt haben. Und ja, sie waren gehorsam diesen Auftrag und erlebten echt Wunder. Und anschließend sahen sie, wie Jesus auf diesem kleinen Eselfüllen unterwegs ist nach Jerusalem. Und die Volksmengen jubeln ihm zu. Sie waren ein Teil dieses großen Festes. Und mein Gebet, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Freunde, ist heute, dass diese Predigt dich und mich motiviert, bewusst an den Tag zu gehen. Mit der Frage, Herr, was darf ich heute für dich tun? Was ist dein Plan heute für mich? Vers 30 und 31 nochmal. Und sprach, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann spricht so zu ihm, der Herr braucht es. Es geht um ein Füllen, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Es war extra für Jesus vorbereitet. Und Jesus wusste auch als Gott ganz genau, dass auf diesem Füllen noch nie einer gesessen hat. Wenn du heute jung bist, was denkst du heute, wenn du die Predigt hörst? Ich will erstmal alt werden, will erstmal so leben, wie ich möchte. Und dann gebe ich mir den Rest des Lebens, wenn ich dann nicht mehr kann, wenn ich dann im Bett bin, dann bete ich noch, Herr, vergib mir und dann ist gut. Oder bist du bereit, wirklich dein junges Leben dem Herrn anzuvertrauen? Nicht erst mit Sündendreck es zu füllen. Die anderen Evangelisten sprechen von einem Eselsfüllen und Matthäus berichtet, dass auch das Muttertier mitgeführt wurde. Jesus wusste genau, wo die Tiere waren und wie der Besitzer reagieren würde. Und diese detaillierte Vorkenntnis offenbart seine göttliche Allwissenheit. Und wir lesen an einigen Stellen genau das, wo Jesus genau sagt, was sie erwarten wird. Etwas später bereiten sie den Saal vor, wo sie das Abendmahl feiern. Und sie erleben eine ähnliche Geschichte. Und immer wieder dürfen sie erleben, sehen, dass Jesus allwissend ist. Er weiß ganz genau, welches Tier wo ist und welcher Fisch gerade was im Mund hat, damit man die Steuer bezahlen kann, genau für zwei Personen. Er weiß alles. Nicht nur um uns Menschen, er weiß sogar alles um die Tiere. Und selbst sie dienen dem Herrn. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was Jesus überhaupt jemals gebraucht hat. Ein Eselsfüllen. Der Auftrag an zwei seiner Jünger, bindet es los und führt es her. Mit welchem Recht dürfen die Jünger so einen Auftrag entgegennehmen? Ich habe es zum zweiten Punkt gemacht. Der Anspruch des Königs auf Besitz. Vers 31, dann spricht so zu ihm, der Herr braucht es. Die Jünger sollten einfach antworten, der Herr braucht es. Genau das taten sie. Und dieses eine ziemlich eigenartige Wort, der Herr braucht es, löste tatsächlich alle Probleme. Es gab gar keine weiteren Nachfragen. Das Wort der Herr, das Jesus hier gebraucht, ist Kyrios. Im griechischen Sprachgebrauch wurde dieses Wort verwendet, wenn man vom Kaiser gesprochen hatte oder sogar von einer Gottheit. Und Jesus bezieht dieses Wort auf sich selbst. Was Jesus hier zum Ausdruck bringt, ist Folgendes. Ich bin der wahre Herr und der alleinige Gott. Ich bin der Schöpfer von allem, was existiert. Und weil es dem so ist, bin ich der absolute, uneingeschränkte Eigentümer von allem, was es gibt. Ich erhebe meinen Anspruch auf das, was mir rechtmäßig gehört und zusteht. Der Besitzer muss Jesus bereits als Herrn gekannt haben. Vers 31, dann spricht zu ihm, der Herr braucht es. Die Jünger sollten das Fohlen holen und das betont, dass Jesus ganz alltägliche Dinge für seine Zwecke gebraucht. Er braucht auch heute unsere Ressourcen wie Zeit, Fähigkeiten, Geld, Besitz, ja selbst unser Leben, um seine Liebe in diese Welt zu tragen. Das Lied, was, denke ich, viele von uns kennen und auch schon gesungen haben, Jesus, dir gehört mein Leben, singt sich so leicht. Jesus, dir gehört mein Leben. Aber es lebt sich echt schwer manchmal. Als Christ gehört mein Körper Gott. Es ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Er darf da wohnen und regieren. Wenn Jesus der König ist in meinem Leben, dann ist Jesus auch unser und mein Herr. Er hat das Sagen über mich. Dann frage ich täglich, Herr, was ist dein Wunsch? Was ist dein Plan für mich? Dann erlaube ich Gott, Gott zu sein in meinem Leben. Dann darf er etwas tun in meinem Leben. Er darf mich krank machen, wieder gesund machen. Er darf mir den Esel nehmen oder auch das Auto oder auch was anderes für sich. Dann halte ich nicht fest daran. Wir werden uns auch einander nur für eine bestimmte Zeit anvertraut und geschenkt. Gestern durfte ich den Eltern von Gideon und Erika sagen, ihr müsst loslassen, die Kinder. Gott hat sie euch nur für eine bestimmte Zeit gegeben und ihr müsst loslassen. Gott hat es so geplant, dass sie eine neue Ehe und Familie werden. Ja, sie bleiben ihre Kinder und sie beten weiter für sie, aber loslassen. Wie damals, so auch heute, wollen die meisten Menschen Gott Götze oder Glücksbringer besitzen, nur als Helfer in der Not. Sie wollten Befreiung von den Römern haben. Viel mehr wollten sie damals nicht, die meisten Menschen in Israel. Und das war ihr Plan. Aber Gott wollte ihnen viel mehr geben. Du sagst, 5 Stunden im Monat sind genug für Gott. Sind nur 2, 3 Sonntage im Monat, wo ich zum Gottesdienst gehe, die sitze ich schon ab und das soll genug sein für Gott. Und den Rest meiner Zeit brauche ich für meine Selbstverwirklichung. Ich muss aus meinem Leben etwas machen. Ich muss Karriere machen, deswegen muss ich gut lernen, damit ich einen guten Beruf habe und. Gott soll bitte mit 5 Stunden pro Monat mit mir zufrieden sein. Ein König hat Verfügungsgewalt über Besitz und Leben. Sonst ist er nicht König. Jesus nennt sehr deutlich seine Bedingungen der Nachfolge in Lukas 9, in diesem Kapitel, wo Jesus dann seine Reise so ganz bewusst zieht nach Jerusalem. In Lukas 9, Verse 23 und 25. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Jesus ruft uns heute zu, sich ganz dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Mit allem, was wir sind und haben. Was er uns anvertraut hat, dass wir bewusst sagen, Herr, es gehört dir. Du darfst mein Leben haben. Und das, was ich habe. Und Johannes 1,9, da schreibt der Evangelist Johannes, dass Jesus in die Welt kam. Und wo er in diese Welt kam, heißt es hier, er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus kommt in diese Welt, die er geschaffen hat. Sie gehört ihm. Auch die Menschen, wir, uns alle, hat er geschaffen. Er kommt zu uns und er bekommt Ablehnung von den meisten Menschen heute dieser Welt. Aber wir sind sein Besitz. Und nichts weniger ist sein Anspruch, dass wir ihn annehmen und ihn als König und Herrn annehmen. Vers 45 und 46, wir springen hier, da heißt es, und er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer darin hinauszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das war die zweite Tempelreinigung durch den Herrn Jesus. Und hier in dieser zweiten Tempelreinigung zitiert Jesus zwei Verse aus dem Alten Testament. Einmal Jesaja 56, 7, da heißt es, mein Haus soll ein Bethaus für alle Nationen genannt werden. Wie großartig, dass Jesus das sehr bewusst auch hier sagt, ich komme in diese Stadt und er kam in den Tempel, aber was geschah da? Es war nicht die Anbetung. Sie machten Geschäfte daraus. Die Verkäufer haben die Tiere da verkauft, die Wechsler und so weiter. Und da war ein Trubel, wo Jesus sagt, das geht gar nicht. Mein Haus soll ein Bethaus für alle Nationen genannt werden. Und Jeremia 7, Vers 11 heißt es, ist denn dieses Haus nach meinem Namen genannt ist, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen eine Räuberhöhle geworden? Und wir sehen Jesu Reaktion auf das, was sie sich da erlaubten, und er brachte Ordnung da rein. Der dritte Punkt, nochmal kurz, der Anspruch des Königs auf Gericht. Verse 41 bis 44. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütteln, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Nur Lukas berichtet, dass Jesus über Jerusalem weinte. Darin sehen wir seine Liebe, Barmherzigkeit und Trauer über die Unbußfertigkeit der Einwohner in Jerusalem, der Stadt, wo doch der Tempel stand. In den nächsten Tagen würden hier tausende Menschen Tiere opfern und ihn im Endeffekt abweisen, als Messias und seinen Tod fordern. Die Tränen scheinen nicht zum triumphalen Einzug zu passen, doch sie beweisen, dass Jesus wusste, wie oberflächlich die Herzen berührt waren, dass das, was sie da jubeln und zurufen, dass das nur oberflächlich ist. Es ist nicht wirklich ihr Herz, dass sie Jesus suchen, aufzunehmen und ihm zu folgen. Unter Tränen weissagte Jesus Jerusalem, dass eine Zeit kommen würde, in der die Stadt in Trümmern liegen würde, als Gericht für die Ablehnung Jesu als Messias. Die Ablehnung des Messias hatte nicht sofort Konsequenzen. Doch circa 40 Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, wurde diese Prophezeiung durch die Römer Wirklichkeit. Er weinte, weil die Menschen die Bedeutung dessen, was an diesem Tag geschah, nicht verstanden. Die gleiche Volksmenge sollte kurz darauf schreiend seine Kreuzigung fordern. Was für ein besonderer König, der erst weint aus Liebe für seine Geschöpfe, bevor er als gerechter König Gericht verübt. Jesus ist bereit, die Strafe für die Menschen zu tragen, die sie verdient haben. Ihre Rebellion und Sünde gegen Gott auf sich zu nehmen, um stellvertretend für sie zu sterben und ihre Schuld zu tragen, um sie zu versöhnen. Doch sie wollen nicht. Sein Beweggrund, Liebe des Schöpfers für seine Geschöpfe. Wir erfahren es selbst, wenn wir Eltern sind, dass wir lieben und wir möchten das Beste und Gute für unsere Kinder. Nur oft verstehen sie uns nicht und wir müssen manchmal härter reden und sie ermahnen, zurechtweisen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Tränen meines Vaters, als er mich zurechtwies für meine Lügen, für Ungehorsam, für das Rauchen. Diese Tränen meines Vaters haben mein Herz berührt und es verändert. Ich bin ihm bis heute dankbar dafür. Er ist jetzt weit über 90, er lebt noch und er betet heute noch für mich. Dafür bin ich dankbar. Diese Tränen, die Jesus weinte hier über Jerusalem, sagen aus, dass er diese Stadt, diese Menschen liebte. Als Christen folgen wir einem König mit Tränen in den Augen für verlorene Menschen. Und heute warnt er dich mit Tränen und ermahnt dich, Buße zu tun. Halte an. Rebelliere nicht weiter. Gib dein Leben Jesus. Er will dir vergeben. Er möchte nicht als Richter da sein für dich. Er möchte als Retter zu dir kommen. Und heute ist Gnadenzeit, da wo er genau das als Angebot macht. Suche Gnade und Vergebung bei Jesus. Meine Frage heute an uns, wann hast du das letzte Mal wirklich geweint über Menschen, die verloren gehen? Hast du dich daran gewöhnt, dass das so ist? Ich möchte uns ermutigen, in dieser Zeit, wo wir, in dieser Karwoche, wie wir das so sagen, wo wir daran denken, was Jesus auf sich nahm, wer unsere Schuld trug, bewusst darüber nachzudenken. Selber uns fragen, wo rebelliere ich heute? Was halte ich fest, was ich Jesus nicht abgebe? Wo ist er nicht König und Herr in meinem Leben? Vielleicht möchte ich nur befreit werden von meinen Sünden, von dem Rauchen und sonst verschiedene anderen Dinge, die mich belästigen, die mich sogar arm machen, weil ich gebunden bin an bestimmte Dinge. Ich denke an einen jungen Mann in Lichtenberg. Wir hatten einen evangelistischen Gottesdienst. Ich hatte einen Aufruf am Ende des Gottesdienstes, wer sein Leben Jesus anvertrauen möchte, darf gerne da in den Hinterraum kommen. Und ich hatte einige Geschwister vorbereitet, dass man einzelne Gespräche dann auch haben kann. Ich habe das Evangelium nochmal erklärt, was es bedeutet, sich zu Jesus zu bekehren. Ich betete und dann gingen wir in die Gruppen. Ein Mann blieb sitzen und als ich fertig war mit meinem Gespräch, saß er da und sagte, ich möchte noch mit Ihnen sprechen. Ich möchte Buße tun. Ich weiß, dass es mir dann leichter fällt. Da in der Ukraine, wo ich lebe, wenn ich dann was verbrochen habe und dann, wenn ich das gebeichtet habe, dann geht's mir besser. Ich war hier meiner Frau untreu und ich möchte das beichten, aber ich bin noch nicht bereit, Jesus als Herrn anzunehmen. Er hatte genau das, die Predigt verstanden, dass es nicht anders geht. Es geht nur so, dass wir Jesus als Retter annehmen und als Herrn. Er wollte es nicht. Er wollte nur Vergebung. Und heute wollen auch viele Menschen nur Hilfe von ihm. Bewahrung. Schenk mir eine Wohnung. Schenk mir gute Noten bei den Examen. Schenk mir das, das. Gib mir das, gib mir das. Gib mir eine gute Frau. Und gib mir, gib mir, gib mir. Aber darf Jesus auch Herr in deinem Leben sein? Weil erst dann wird es wirklich glücklich. Deine Pläne und deine Wünsche, die sind viel zu langweilig für Gott. Gott hatte etwas Besonderes für dich vor. Er möchte mit dir die Ewigkeit verbringen und hier heute dich gebrauchen. Als einer dieser Jünger, der Jesus als König trägt, der du vielleicht einen Esel beschaffst, der irgendwie für ihn nützlich sein kann. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Möge Gott uns segnen, wenn wir darüber nachdenken und uns fragen, ist Jesus wirklich König auch in meinem Leben? Ja, er zog in Jerusalem ein. Sind wir damit zufrieden und sagen, ja gut, da darfst du gerne einziehen. Du darfst auch gerne ins Leben meiner Frau einziehen, weil dann habe ich eine bessere Frau, aber nicht in mein Leben. Mein Aufruf, Gott will heute in dein Leben einziehen als König und dass du ihm dein Leben anvertraust. Er will dich führen, nicht nur hier, sondern für alle Ewigkeit. Amen.